Vor 2 Jahren, beim Übergang von 22 und 23, habe ich eine Predigt gehalten mit der Überschrift Erkenne, verkünde und liebe Gott und habe da besonders auf das Schauen auf Jesus und dass wir dadurch verändert werden, indem wir ihn mehr erkennen und dann, dass wir das verkünden sollen, um auch so den Nächsten zur Liebe anzureizen. Aus Johannes 17. Ein Jahr später habe ich an dieser Stelle die Predigt gehalten, wachst in der Gnade, aus 2. Petrus Kapitel 3, 2 Verse. Da ging es auch um wachst in der Erkenntnis, das hatten wir schon ein Jahr vorher, und dann wachst in der Gnade. Und ich hatte davon gesprochen, dass es wichtig ist und auch wie gut es wäre, wenn wir in der Gemeinde eine Kultur der Gnade etablieren könnten, wo wir miteinander gnädig umgehen und jeder von uns sich traut, auch seine Schwierigkeiten dem anderen zu sagen oder auch mal zu sagen, wo er fällt und wo er Kämpfe hat, ohne gleich befürchten zu müssen, ich werde abgestempelt von meinen Geschwistern, weil ich ja doch nicht so gut bin, wie es den Anschein hat. Ich weiß nicht, wie gut es uns gelungen ist, in diesem Jahr eine Kultur der Gnade zu leben, es zu beginnen. Es gab manchmal Stehcafés oder auch Gebetsstunden, wo ich dachte, ja, das ist ein Schritt in die gute Richtung, wo der ein und andere beginnt, sich auch zu öffnen. Mir ist natürlich klar, dass man so etwas nicht in einem Jahr gleich gut hinkriegt, aber es wäre mir ein Anliegen, dass wir damit tatsächlich weitermachen, dass wir bewusst daran lernen, miteinander wirklich gnädig umzugehen. Denn auch wir leben von der Gnade Gottes. Und wir sind es schuldig, genauso unserem Nächsten gnädig zu begegnen, ohne ihn schlechter anzusehen, nur weil wir von ihm Fehler kennen oder weil er in seinem Charakter, in seiner Art und Weise anders ist, als es uns bequemen würde. Heute möchte ich wiederum eine nächste Sache angehen. Die Erkenntnis ist immer noch gut und hört nicht auf zu erkennen. Das Wachsen in der Gnade ist immer noch gut und hört bloß nicht auf, in der Gnade zu wachsen. Aber ich möchte, dass wir in einer anderen Sache wachsen. Und zwar in einer Sache, die vielleicht gar nicht so oft gepredigt wird, aber die mir in letzter Zeit aus einem persönlichen Bedürfnis heraus wichtig geworden ist, notwendig geworden ist. Und ich gemerkt habe, wie oft die Bibel davon spricht. Also es gibt immer wieder verschiedene Stellen in der Bibel, die so viel davon reden, dass ich mich frage, warum machen wir uns nicht mehr Gedanken darum? Tiefer gehend, nicht nur so oberflächlich. Jeder weiß es gleich, aber keiner kann's. Doch, irgendwie können wir es, aber irgendwie auch nicht. Schauen wir einmal raus. Oder jetzt können wir nicht viel rausschauen. Aber traditionell wird das Neujahrsfest in Deutschland mit sehr viel Hurra und Freude begegnet. Man feiert es, ausgelassen. Was feiern die Leute eigentlich? Nee, das war jetzt keine echte Frage, das war eine rhetorische Frage. Sie wissen ja sowieso nicht, was kommt im nächsten Jahr, oder? Ich meine, wer weiß es schon, was die Zukunft bringt? Feiern wir die Hoffnung, die an einem Strohhalm hängt? Oder feiern wir die Ungewissheit? Oder feiern wir endlich, dass es vorbei ist und jetzt kann es nochmal losgehen? Ich weiß es nicht genau, aber die Menschen freuen sich. Und sei es einfach nur, dass sie sich auf den Übergang und das Knallen und das Feuerwerk und das Zusammensein freuen, aber sie freuen sich. Sie finden in einer Situation, die eigentlich nicht sehr rosig ist, Grund zur Freude. Und ich will nicht sagen, dass die Freude tatsächlich eine ist, von der ich jetzt reden würde, euch ermutigen, darin zu wachsen. Wenn ihr euch freut, tut es. Aber es gibt doch viel mehr von dem, was Gott uns gibt. Es wird auch in diesem Jahr wieder Ereignisse geben, die den ein oder anderen kalt lassen werden, während sie gleichzeitig einen anderen hoch erfreuen und wiederum andere sehr traurig stimmen werden. Das Harmlose von dem Ganzen ist ein verlorenes bzw. von den anderen gewonnenes Fußballspiel. Aber es gibt viele andere Situationen im Leben, wo der eine es mit Freuden aufnimmt und ein anderer damit nichts anfangen kann. Und es wird auch in diesem Jahr wieder viele Christen geben, die einen Bibeltext lesen werden, während sich der eine darüber freut und in Jubel ausbricht, was er dort an Gott erkannt hat, wird der andere durchlesen und abends schon vergessen haben, was er eigentlich hätte heute von Gott lernen können. Und möglicherweise haben diese zwei Christen genau die gleiche Stelle gelesen. Dann fragt man sich doch, warum sind das die einen wie Wasser im Bach, wie Steine im Wasser im Bach, die jahrelang umspült werden mit dem Wort Gottes und innen immer noch trocken sind, während die anderen wie blühende Bäume am Bach stehen und selbst in dürren Jahren grünen und Frucht tragen. Warum ist es, dass der eine sich freuen kann an Gott, während der andere damit kämpft, nicht zu verzweifeln? Ich rede vom Alltag, ich rede jetzt nicht mehr von gewissen Festen und Feiern. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die sehr oft für Freude benutzt wird, und denkt bloß nicht, sie sei schon abgedroschen. Nehemia Kapitel 8, Verse 9 bis 12. Das ist eine Stelle mit dem sehr gut bekannten Vers: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ja, auch wenn das in gewisser Weise der Höhepunkt des ganzen Kapitels ist, auch wenn es nicht der Höhepunkt des ganzen Buches wahrscheinlich ist, vom Nehemia, und doch ein großer Höhepunkt, die Kapitel 8 und 9, und sie bilden eine herrliche Einheit. Auch wenn wir alle diese Stelle kennen, nicht alle, aber viele von uns diese Stellen kennen werden, glaube ich doch, dass sie etwas hat, was wir alle schwer in unser Leben einbauen können. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Lass uns miteinander die Stelle aus Nehemia Kapitel 8, die Verse 9 bis 12 lesen. Vielleicht so viel vorab: Israel war in der Gefangenschaft in Babylon. Sie sind wieder zurückgekommen in drei verschiedenen Perioden. Und das war jetzt die dritte Periode, die mit Nehemia zurückgekommen ist. 93 Jahre vorher sind sie am 1. des 7. Monats zusammengekommen, um den Altar aufzubauen und ihr erstes Opfer nach der babylonischen Gefangenschaft zu feiern. Seitdem hatten sie den Tempel gebaut, viel kleiner als früher, aber es gab wieder einen. Aber der Schutt in der Stadt Jerusalem war all diese 90 Jahre geblieben. Die meisten in Jerusalem oder sogar alle kannten nur eine Stadt mit Schutt von den Zerstörungen, die sie durchlebt hat während der babylonischen Herrschaft. Und die Stadt hatte keine Mauer und sie waren immer noch nicht selbstständig. Das heißt, seit 90, oder wenn man den Tempelbau nimmt, weniger, aber doch seit Jahrzehnten ruhte das Vorankommen, dass Gott mit diesem Volk tatsächlich noch etwas vorhat. Und ich glaube, dass so manch einer, der sein ganzes Leben lang gesehen hat, es geht nicht vorwärts, nicht mehr daran gedacht hat, dass Gott seine Verheißung, hier in diesem Jerusalem nochmal den König aller Könige zu bringen, der die Herrschaft des Reiches Gottes antreten wird, dass Gott das noch überhaupt einmal wahrmachen wird, dass er noch an sie denkt. Und dann kam der erste Tischri, der erste Siebte dieses Jahres, circa 445 vor Christus. Nachdem Nehemia innerhalb von 2 Monaten die Stadt von Schutt befreit hatte und eine Mauer aufgebaut hatte. Ein Jahrhundert passiert wenig, fast nichts in der Stadt, und dann plötzlich in 2 Monaten alles da. Die Stadt ist fertig. Der Messias kann kommen. Und jetzt, genau jetzt, sie sind am 25.06. fertig geworden mit der Mauer. Und am 1.07. ist das Posaunenfest. Und das Posaunenfest hat die Israeliten daran erinnert, dass Gott an sie denkt. Es war ein Fest des Gedenkens. Und dann denken sie sich, Gott denkt an uns. Er denkt wirklich an uns. Jetzt war so etwas Großes passiert, dass auch der Letzte auf die Idee kam, Gott hat uns nicht verlassen, er ist noch da und er denkt an uns. Und sie kommen zu Esra und sagen, hol die Schriftrolle, wir wollen hören, was drin steht. Die Schriftlesung war eigentlich für ein Fest, für das Laubhüttenfest später im 7. Monat gedacht, am 14. bis zum 31., aber sie beginnen jetzt schon. Und Esra bringt das natürlich, das war sein Lebenstraum, dem Volk das Wort Gottes zu lehren. Und er bringt, sie lesen alle. Und als Esra das Buch aufschlug, um es vorzulesen, was taten alle? Sie standen auf. Wir könnten das jetzt auch einmal machen. Das hatten wir letztens schon einmal gemacht. Lass uns alle aufstehen und das Wort Gottes hören. Die haben es tatsächlich gemacht. Sie standen auf und hörten das Wort Gottes. Ich werde euch jetzt aber nicht das lesen, was sie damals gehört haben, sondern was danach passiert ist. Aber es ist auch genauso Wort unseres lebendigen Gottes. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Nehmt Platz. Wir werden heute lernen, welchen Unterschied es macht, ob wir die Bibel auf eine menschbezogene Art und Weise lesen oder auf eine gottbezogene. Und genauso können wir lernen, ob wir die Ereignisse in unserem Leben menschzentriert, also auf mich bezogen, interpretieren und schauen, was hat es für mich gebracht, oder ob wir die Ereignisse in unserem Leben gottbezogen interpretieren. Nun lass uns zum ersten Punkt gehen, der Blick auf den Menschen deprimiert. Der Blick auf den Menschen deprimiert. Das ganze Volk hört das Wort Gottes und es weint. Wir fragen uns, warum weinen sie? Warum weinen sie? Warum sind sie bekümmert? Und es steht mehrmals in diesen paar Versen, sie sind bekümmert, sie sind traurig und sie werden ermahnt, seid nicht bekümmert, weint nicht. Warum weinen sie? Und auch wenn das nicht direkt erwähnt ist, lässt sich das aber aus dem Zusammenhang von Kapitel 8 und 9 ziemlich sicher so herauskristallisieren, sie merkten, wie weit entfernt sie von dem Wort Gottes gelebt hatten. Sie hatten viele Jahre das Wort Gottes nicht zu hören bekommen. Auch wenn wir nicht genau wissen, wann sie das letzte Mal eine Lesung gehabt haben, im schlimmsten Fall war es vor der babylonischen Gefangenschaft. Das muss nicht sein. Es kann sein, dass sie danach auch einige Lesungen schon hatten als Volk. Aber im schlimmsten Fall war es vor der babylonischen Gefangenschaft. Wie auch immer, sie kannten zwar in gewisser Weise einiges von dem, was das Alte Testament ihnen sagte, was bis dahin schon offenbart war, aber was wirklich wörtlich stand, was Gott von ihnen forderte, wussten sie vielfach nicht. Und nun las Esra, er las von dem Abraham und der Berufung und der Verheißung, dass aus ihnen ein großes Volk werden würde, die Juden, das ganze Volk Israels. Die Verheißung, sie sollten ein großes, ein mächtiges Volk werden. Ich will dich segnen, sagte Gott, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Aber sie waren ein kleines Volk, schwach, nicht gesegnet, zumindest fühlten sie sich nicht gesegnet und hatten einen unbedeutenden Namen und für andere einen Segen waren sie mit Sicherheit nicht zu dem Zeitpunkt. Sie hörten weiter von Isaak, Jakob und Josef, von dem, wie Gott mit ihnen ging, von dem Auszug aus Ägypten. Wir wissen nicht, wie weit sie an diesem ersten Tag gekommen sind. Aber das, was sie gehört hatten, Und der Vergleich mit dem, wie sie gelebt haben und was jetzt noch für sie übrig geblieben war, brachte die Juden zum Weinen, zum Trauern. Und sie waren betrübt. Wenn Gott, ein so heiliger Gott, so viel gesagt hat, wie wir leben sollen, wir aber all das nicht getan haben und mit Recht in die Gefangenschaft mussten und jetzt schon wieder so weit weg sind von Gott, dann wundert es doch nicht, dass wir nur ein kleines Schutthaufen sind. Und sie weinen. Nun würde vielleicht typischerweise jeder von uns sagen, es ist gut, dass sie weinen. Sie tun Buße. Sie haben gemerkt, wo es falsch ist. Sie haben gemerkt, wo es hakt. Und sie können Buße tun. Dann ist doch das Weinen um die Sünde vielleicht nicht bei jedem sehr echt, vielleicht nur deswegen, weil sie gerade kein großes Volk waren und keine echte Reue. Aber dann ist doch das Weinen gut. Aber die Reaktion war falsch. Sie war unangemessen. Plötzlich fangen die an, die einen tieferen Einblick haben, das Volk davon abzuhalten, zu trauern, und sie sagen, seid nicht bekümmert. Ich meine, wenn du wirklich einen Kummer hast und ich komme und sage, sei nicht bekümmert, sei nicht traurig, das ist schon allerhand, oder? Und schaut euch die Begründung an. Lasst uns mal gemeinsam diesen Vers 9 lesen. Die Nehemia und die Leviten, die sagten dem Volk, die sollten nicht weinen. Sie sagten, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, darum seid nicht traurig und weint nicht. Und in Vers 10 noch einmal. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, weil dieser Tag dem Herrn heilig ist. Und in der Tat hatte Gott in dem Gesetz gesagt, und ich nehme an, dass Sie soweit noch nicht gelesen haben, denn die Feste, die Sie feiern sollten, die kamen erst am zweiten Tag, laut Kapitel 8, Vers 13. Sie wussten es nicht, aber die die Bibel kannten, wussten es. Sie sagte ihnen, dieser Tag ist dem Herrn heilig. Und Gott hatte in seinem Gesetz geboten, dass dieser Tag des Gedenken Gottes, das Posaunenfest, ein Freudenfest sein soll. An diesem Tag sollen sich alle freuen, keiner darf traurig sein. Und sie weinten. Nun, Nehemia und die Leviten, sie sagen nicht einfach nur, seid nicht traurig, weint nicht, unterdrückt eure Tränen und jetzt wollen wir mal etwas machen. Sondern sie erklären es dem ganzen Volk. Sie erklären es sehr detailliert, sodass es wirklich versteht. Denn es heißt am Ende, Vers 12, sie gingen, um ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und lass uns jetzt zum zweiten Punkt gehen und uns darüber Gedanken machen, woher kommt diese Freude? Und ich habe diesen zweiten Punkt überschrieben mit, der Blick auf Gott erhebt zur Freude. Nun stellt euch vor, das Volk, das hat wirklich miserabel gelebt. Und Nehemia musste eine Menge zurechtbiegen. Eine Menge war dort falsch. Und in diesem Buch Nehemia ist uns davon geschrieben, wie viel dieses Volk verdorben gelebt hat. Das Schlimme ist aber nicht, dass sie einfach ein paar Dinge falsch gemacht haben, sondern es in regelmäßiger Regelmäßigkeit alle Jahre wieder tun. Und da gibt es einmal einen gottesfürchtigen Leiter, der sie wirklich zurechtführt und zurechtbringt und Ordnung schafft. Ein paar Jahre und die sind wieder genau dort, wo sie vorher waren. Es war vor der babylonischen Gefangenschaft schon so, deswegen musste das Volk in die Gefangenschaft. Und hiernach haben sie nicht so viel mehr gelernt und sie machen damit weiter. Sie beten zwar keine Götter mehr an, die aus Stein und Holz sind, aber andere Art von Herzensgötzendienst und andere Art von Halbherzigkeit und nicht Gottes Geboten nachgehen, das tun sie immer noch. Und das Volk, das sieht, das hat hier wirklich die Erkenntnis und hat verstanden, wir sind so weit daneben von einem gottheiligen Leben. Wir sind so weit daneben. Deswegen geht es uns doch auch so schlecht. Deswegen sind wir doch nicht die herrschende Nation, zu der Gott uns machen wollte, sondern einfach nur eine nichtsbedeutende kleine Schar von ein paar tausend Leuten in diesem Land Juda. Dass das Kleinste ist und dann auch noch besetzt, beherrscht von den Medern und Persern zu dem Zeitpunkt. Worüber sollten sie sich denn jetzt so freuen? Da gab es doch keinen Grund zur Freude, oder? Okay, über die Mauer konnten sie freuen. Da gab es eine Einweihungsfeier und die Stadt ist sauber. Aber ansonsten war eine ganze Menge im Argen. Und nicht umsonst wird das Bußgebet, das danach kommt und die Erneuerung des Bundesvertrags, in den Kapiteln 9 und 10 im Nehemiah-Brief so ausführlich behandelt. Das sind wirklich sehr zentrale Bibelstellen. Und auf dem Weg dorthin, zu dieser Volksbuße, zu einer Erneuerung, sagt Gott, während das Volk erkennt, wie falsch es ist, freut euch. Warum? Denkt, was ist das für ein Fest, das hier gefeiert wird? Es ist das Posaunenfest. Das Fest, wo die Posaune geblasen wurde, um Gott zu rufen, dass er an sie denkt. Oder anders ausgedrückt, um sich daran zu erinnern, dass Gott an sie denkt. Und gerade eben pünktlich bis zu diesem Fest, ein paar Tage davor, waren sie mit einem Mauerbau von 52 Tagen fertig geworden, unter Umständen, die Jahrzehnte vorher das gleiche Volk dazu geführt hat, den Tempelbau um Jahre zu verzögern. Also statt, dass sie jahrelang an der Mauer arbeiten, weil es immer wieder Hindernisse von außen gibt, war jemand da, den Gott gebraucht hat, um in 52 Tagen eine fertige Mauer und eine Stadt ohne Schutt und Asche zu machen, obwohl sie es hätten 90 Jahre vorher schon können machen. Und damit hatte Gott ihnen gezeigt, ich denke an euch und ich führe euch und ihr seid immer noch mein Volk. Ja, ihr habt eine ganze Menge verkehrt gemacht und das war wirklich viel. Und obwohl ihr so verdorben seid, so nichtswürdig und nichtsnützig, denke ich an euch. Und deswegen musste dieses Fest ein Freudenfest sein. Wie kannst du angesichts all deiner verkehrten Sünden, all deiner verkehrten Lebensweisen, all deiner Selbstsucht, in der du lebst, wenn du dann immer noch dran denkst, was Gott für dich tut, trotzdem, wie kannst du dann nicht dich an ihm erfreuen? Deswegen war es so, ja geradezu eine Sünde, sich an diesem Tag nicht zu erfreuen, dass Gott an sie dachte. Der Blick auf Gott, er erhebt. Und das ist wirklich ein Grund zum Jubeln und zur Freude. Und das ist, deswegen sagt Nehemia dann auch, eure Stärke, eure Sicherheit, das Wort für Stärke wird eigentlich sehr oft für Sicherheit, Festung oder Burg genommen. Eure Burg, eure Sicherheit ist nicht diese Mauer, die wir gebaut haben. Freut euch nicht daran, dass ihr eine Stadt habt. Freut euch nicht daran, dass ihr jetzt sicherer leben könnt mit einer Mauer um die Stadt. Freut euch nicht daran, dass die Stärke im Zusammenhalt liegt, denn der wird ganz schnell wieder zerbröckeln. Sie haben ja gemeinsam die Mauer gebaut. Heute hat übrigens unser Bundeskanzler eine Rede gehalten und er hat als Kernthema, Kernsatz dieser Rede immer wieder davon gesprochen, dass die Stärke Deutschlands im Zusammenhalt liegt. Ich weiß nicht, wie stark Deutschland dann ist. Aber seiner Rede entsprechend fühlte er es relativ stark. Ich will nicht sagen, dass Zusammenhalt nicht auch Kraft oder Stärke geben kann. Aber daran lag nicht wirklich die Kraft Israels. Denn dieser Zusammenhalt, der war durch die ganze Zeit sehr bröckelig. Nehemia sagt ihnen, die Freude am Herrn, das ist eure Kraft und das ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, nicht das Schauen auf das, was du verwirkt hast, was du vernachlässigt hast, wo du an dich selbst mehr gedacht hast als an andere Menschen oder an Gott. Das wird dich niemals zur Freude bringen. Wenn du schaust, wie oft sind meine Wünsche erfüllt worden, wie oft habe ich das ersehnte, ruhige Leben gehabt in diesem Jahr, dann wirst du wahrscheinlich des Öfteren keinen Grund zur Freude haben. Ich auch nicht. Aber wenn du lernen wirst, in diesem Alltag, in dem es dir nicht viel Freude bringt, dass du immer wieder Dinge zu tun hast, die du nicht möchtest, wo du immer wieder dir bewusst wird, dass du schon wieder in Sünde gefallen bist und dass du irgendwie so gar nicht gottgefällig leben kannst, wo du schon wieder Entscheidungen getroffen hast, die sich als wirklich falsch herausgestellt haben, wo du sagst, ach, hätte ich das doch bloß nicht getan. In all diesen Dingen, wenn du dort auf Gott schaust, was er in deinem Leben trotzdem getan hat und dass er dich trotzdem sammelt und annimmt und dass all diese deine falschen Entscheidungen und all dein treuloses Dienen und all dein selbstsüchtiges Leben, das dir nie Freude bringt, wenn all diese Dinge, trotz all dieser Dinge Gott immer noch so viel Freude gibt, so viel für dich tut, dann kannst du dich wirklich daran erfreuen. Und das ist es, warum die Freude an Gott unsere Stärke ist. Das ist es, was uns so besonders daran hilft, uns wirklich zu freuen, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, was Gott für uns getan hat. Wir hatten gerade Weihnachten gehabt und Maria hat einen Lobpreis gesprochen, als sie ein paar Monate schwanger war. Sie war bei ihrer Tante Elisabeth und da spricht sie Folgendes: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. An diesem Punkt könnten wir vielleicht sagen, ja, wenn Gott mich einmal ansehen würde und aus mir so etwas Berühmtes machen, wie die Maria ist, dann würde ich mich vielleicht auch freuen. Aber hört zu, was Maria hier weiter in ihrem Lobpreis sagt. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Maria macht genau das in ihrer Freude. Sie schaut, was hat Gott an mir getan, und ab diesem Punkt sagt sie nur noch die Dinge, die Gott getan hat für sie und dem Volk. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron. Er erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern. Er nimmt sich seines Knechtes Israels an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es mit unseren Vätern, wie er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und das ist etwas, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Wir werden das immer erleben. Wenn wir in unserem Leben auf Menschen schauen und von ihnen erhoffen, dass sie dies und jenes tun, was wir erhoffen, dass sich Umstände zu unseren Gunsten nach unserem Wunsch verändern. Und wenn wir in all diesen Wünschen unsere Freude verankern, dann wird es die manchmal geben, und oft wird es die nicht geben. Und sie wird immer kurzlebig sein. Aber wenn wir in all unseren Lebenssituationen lernen, auf Gott zu schauen und daran zu denken, was hat er jetzt in dieser Situation für mich getan, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe, dann wirst du wirklich Freude haben können, wahrhaftige Freude. Und ich wünschte, mit euch mehr lernen zu können, diese Freude auch wirklich im Alltag zu leben. Und ich hoffe und ich möchte es euch mitgeben für das kommende Jahr, dass wir als Gemeinde zusätzlich zu dem, dass wir immer auf Christus schauen wollen und dass wir eine Kultur der Gnade aufbauen wollen, dass wir zusätzlich zu dem lernen, einander zu helfen, uns wirklich an Gott zu freuen. Ich möchte noch einen Punkt hier erwähnen bezüglich der Freude. Und hier wird jeder von euch die Möglichkeit haben, dem anderen zu helfen, weil wir nicht geübt sind, das zu tun. Ein Punkt, der oft übersehen wird. Wenn wir jetzt diese Verse noch einmal etwas genauer studieren in Nehemia 8, wir schauen ganz genau, was dort gesagt wird. Es wiederholt sich ja dreimal. Das heißt, hier ist eine ganz besonders wichtige Sache, die getan werden soll. Das ist die Art zu schreiben beim Hebräer. Mehrmals wiederholen, was dick, fett gedruckt und kursiv gedruckt und noch gelb unterlegt wird. Und sie sagen, darum spricht er zu ihnen, Nehemia, Vers 10, geht hin, er sagt zum Volk, sie sollen nicht weinen, sondern sie sollen sich freuen. Und deswegen sagt er, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Warum Fettes essen und Süßes trinken? Denn dieser Tag ist dem Herrn heilig und darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und nochmal Vers 11, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und was tut das Volk jetzt? Nachdem sie wirklich verstanden haben, dass sie sich an Gott freuen können, er hat sie gesammelt, obwohl sie es nicht wert sind. Was tun sie? Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu feiern. Freude soll gelebt werden. Lebe die Freude, den Grund der Freude, den du von Gott hast. Es reicht nicht aus, dass du diese Freude einfach nur merkst, indem du sagst, okay, ich bin wieder so niedergeschlagen an diesem Tag. Ich möchte lernen, mich an Gott zu freuen. Also jetzt will ich mal zusammenzählen. Was hat Gott alles für mich getan? Und du steigerst dich immer mehr darin hinein, was Gott alles für dich getan hat. Du kommst vielleicht dazu, dass du sagst, ach, bevor er die Welt geschaffen hat, hat er schon an mich gedacht. Als er alle meine Sünden sah und sogar wusste, er wird sich bekehren und danach wird er noch so schlimm sein, da ist er schon für mich gestorben und hat alle meine Sünden vergeben. Er ist ja gar nicht überrascht, wenn ich übermorgen schon wieder sündige, zum x-ten Mal in der gleichen Sache. Und er hat doch alles in der Hand, wenn er über mein Leben gut denkt und mir etwas passiert, wo ich keine Ruhe am Abend habe und ich hätte so gern meinen ruhigen Feierabend, dann hat er das doch in seiner Liebe mit bedacht. Und du dich an all diesen Dingen theoretisch freuen könntest, zählst du sie auf und dann gleich wieder in deinen Alltag hineingehst und alles vergisst, dann wirst du keine echte Freude erleben. Freude soll gelebt werden. Schaut mal, die sagten nicht weinen, nicht trauern, ihr sollt euch freuen. Und dann liefen sie alle lächelnd und haben weiter die Bibel studiert. Das haben sie gar nicht gemacht. Am nächsten Tag haben sie dann wieder studiert. Aber jetzt erstmal wurde gegessen, gut gegessen, sehr gut, fett. Und es wurde Süßes getrunken, nicht nur Wasser, es wurde gut getrunken. Jetzt wurde gefeiert. Jetzt wurde die Freude, das, was Gott getan hat, so richtig stundenlang miteinander ausgelebt. Freude muss gelebt werden. Wenn du etwas hast, woran du dich an Gott freuen kannst, lebe es aus. Und selbst wenn es so eine kleine Sache ist, dass du in deinem traurigen Alltag einmal alles zur Seite legst und sagst, ich gehe jetzt raus und ich werde mir Zeit nehmen, mich an der Schöpfung Gottes zu erfreuen. Und sagen, er hat auch neben mir, einem unnützen Knecht, so schöne Blumen wachsen lassen. Oder all solche sonstige Sachen. Freude kann so unterschiedlich gelebt werden, aber Freude sollte gelebt werden. Das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, die uns dieses Prinzip zeigt. Bevor wir einfach nur trauern über das, was wir verbockt haben, sollen wir uns an Gott und an dem, wie er ist, freuen. Und diese Freude auch wirklich ausleben.
Lasst uns einander zu Liebe und zu guten Werken anreizen und zur Freude über Gott und an Gott anreizen. Und lasst uns miteinander überlegen in dem kommenden Jahr immer wieder, wenn wir miteinander zusammen sind, wie wir unsere Freude mit Gott und an Gott ausleben können, damit wir lernen, uns an Gott zu freuen und uns wirklich an ihm zu freuen, an dem, was er tut, damit das in unserem, im Zentrum unseres Blickwinkels ist und nicht unser Alltag und all die Schwierigkeiten, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Amen. Lass uns doch miteinander aufstehen und Gott anbeten. Himmlischer Vater, du bist gut, du bist wirklich gut. Und es gibt so viel Grund, sich an dir zu erfreuen. Ich bin dir wirklich dankbar, dass wir dich haben. Und dass du unabhängig von unserem Tun, von dem, wie wir sind, uns immer noch so viel Gutes tust. Dass du uns nicht verwirfst, weil wir immer wieder sündigen oder immer wieder nur an uns denken. Ich bin dir wirklich dankbar dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, im kommenden Jahr wirklich all die Dinge, die du uns gibst. Und du hast uns in diesem Jahr wirklich viel gegeben und viel geschenkt. Und wir haben als Gemeinde so viel bekommen, wofür wir gar nicht gearbeitet haben, was wir echt nicht verdient haben. Und du wirst es auch im nächsten Jahr wieder beschenken. Bitte hilf uns, dich zu sehen, den Geber der Gaben. Und uns auch zu lernen, uns an dir zu erfreuen und das auch wirklich auszuleben. Hilf uns aber auch, dass wir miteinander in der Gnade zueinander wachsen und auch darin uns zu Liebe und zu guten Werken und auch zur Freude an dir anzureizen. Und ich bitte dich in Jesu Namen darum. Amen.
Amen.